Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter gewinnen, die bleiben. Natürlich wieder geht es ums Thema gutes Recruiting, diesmal sogar noch eine strategische Ebene, die ich sehr besonders finde, weil wir das Thema auch noch gar nicht hier hatten, nämlich Personalkostenplanung. Wow, und da habe ich mir zwei Experten geholt. Einmal herzlich willkommen an den Sebastian Heck und einmal herzlich willkommen an den Jakob Schubert. Hallo ihr beiden.
Moin. Vielen Dank. Hallo Sarah.
Moin. Ja, wir müssen uns gerade zu dritt schon zügeln, ehrlich gesagt, noch mehr zu lachen, weil wir haben allein gerade im Intro so schön gelacht. Hätte doch eigentlich miterleben sollen. Ich hätte viel früher auf Record drücken sollen. Vielleicht werden wir dann an anderer Stelle noch erklären, wer jetzt gerade Sebastian sieht, warum da im Hintergrund Bernd das Brot sitzt. Sebastian, erklär doch mal Bernd das Brot und deine Geschichte und dann versuchen wir den Schlenker nochmal zurück auf die Personalkostenplanung. Let's do it.
Also ich habe seit vielen Jahren so eine favorisierte Cartoon-Figur, ist ein bisschen aus meiner Bundeswehr-Historie noch, da brauche ich nicht näher drauf einzugehen, aber das war Bernd das Brot und ich habe das in einem anderen Unternehmen mal in einem Nebensatz erläutert, dass ich gesagt habe, ist meine Lieblings-Cartoon-Figur. Kam irgendwann eine Mitarbeiterin zu mir zum Geburtstag, drückt mir das Bild, was man im Hintergrund sieht, in die Hand und sagt, hey, ich habe gehört, du magst das, bitteschön. Und ich war etwas überfordert, habe mich natürlich gefreut, war aber etwas irritiert, dass sie mir ein Bild malt, bis sie mich dann aufgeklärt hat. So, nein, das ist nicht von mir, das ist vom Erfinder von Bernd das Brot, Tommy Krabbeis. Wahnsinn. Der hat hier in der Nähe eine Produktionsfirma und meine Mutter war mit dem zusammen in der Schule. Den habe ich einfach angeschrieben. Und das fand ich so unglaublich toll von der von der Kollegin. Julia, viele Grüße übrigens, falls du das hier hören solltest. Verfolgt mich seitdem, mega cool.
Und landet jetzt im Podcast. Mensch. Sehr schön. Jetzt, falls uns natürlich nur jemand zuhört, statt zu sieht, ne, dann müsste man auf YouTube mal kurz spickeln. Ja, ansonsten gehen wir natürlich jetzt mal rüber. Sebastian, fang du doch vielleicht mal an, deine Rolle zu beschreiben, dein Unternehmen kurz, damit natürlich die Zuhörenden wissen, mit wem haben wir es heute zu tun.
Ja, also ich bin, Sebastian, ich bin der Chief People Officer bei MIFCOM. Wer intensiv im Gaming unterwegs ist, wird den Namen kennen. MIFCOM steht schon seit ganz vielen Jahren für High-Performance-Gaming-PCs. Das heißt, wir machen wirklich diese geilen Blinkekisten. RGB-Beleuchtung, wassergekühlte Systeme, also alles das, was das Gamer-Herz erfreut, ist auch immer noch unser Schwerpunkt. Wobei wir sagen, wir sind mittlerweile auch im B2B-Sektor sehr stark. Das heißt, immer dann, wenn es um Custom-Performance-Computing, so wie wir das nennen, geht, das heißt Hochleistungsmaschinen, die auf spezielle Anwendungen zugeschnitten sind, dann sind wir der richtige Partner. Wir sitzen im Osten von München, direkt am Leuchtenbergring in München, sind 200 Mitarbeiter, haben ein bisschen außerhalb von München noch einen zweiten Produktionsstandort in Forst-Inning. Und da bin ich verantwortlich für die komplette operative und strategische HR-Arbeit von Recruiting, Administration, das, was man halt normal kennt, aber natürlich dann auch die Themen wie HR-Controlling und insbesondere auch das Thema Personalkostenplanung.
Und ja, da wollen ja manche Menschen, habe ich so einen Eindruck, gar nicht so ran an dieses Thema HR, das Menschliche, dann das liebe Controlling und die klaren Zahlen und das Ganze zu verheiraten und zwar wirtschaftlich, unternehmerisch sinnvoll. Ja, wir schlagen die Brücke rüber zu dir, Jakob. Wann fing es an, dass ihr euch kennengelernt habt und über Personalkostenplanung so richtig in die Vollen gegangen seid?
Ja. Wann fing das an? Also ich glaube, das war so 2024 im Frühjahr, also ehrlicherweise so um den Dreh jetzt vor 2 Jahren knapp. Und genau, wir haben im Endeffekt, bin ich ja einer der Gründer von Basco und wir haben eben eine Personalkostenplanungssoftware entwickelt und sind da mit dem Sebastian in Kontakt gekommen und der hatte dieses Thema Planung so vor sich und wie du ja auch gerade schon gesagt hast, das ist häufig so ein bisschen so ein stiefmütterlich betrachtetes Thema irgendwie. Es ist so bisschen liegt das in den Excel-Themen, was ja eigentlich verrückt ist und deswegen, ich komme da auch selbst ein bisschen aus dem Hintergrund, dass wir das eben bei unseren vorherigen Firmen schon hatten, das Thema, dass man bei 200 Leuten, ich meine, da reden wir über substanzielles Geld, was die Personalkosten angeht, ne? Also 10 bis 20 Millionen Euro so und das wird halt in den allermeisten Firmen auch noch deutlich größer als 200 Mitarbeitenden in Excel gemanagt. So und
so ich kenne auch Firmen ohne Org-Management, habe ich sogar das Gefühl. Aber das nur als Randnotiz. Aber sonst spiegel ich das total, ja.
Genau, und da kamen dann Sebastian und wir in Kontakt und haben dann gemerkt, dass das ein gutes Produkt ist, was Sebastian eben auch auf der Arbeit unterstützen kann.
Ja, so. Absolut.
Könnt ihr mal uns ein bisschen mitnehmen für Menschen, die eben so im Moment vielleicht noch in Excel arbeiten? Wo steht man denn so vorher? Also Sebastian, du mit deiner Organisation von vor 2 Jahren und wo sagst du, Mensch, coole Sache, jetzt haben wir Frühling 2026, wo stehst du jetzt?
Also ich muss dazu sagen, ich bin im Februar 24 zu MIFCOM gekommen. Und hier wurde auch schon immer geplant und auch sehr gut geplant. Das ist auch einer der Gründer und Geschäftsführer, hat diese Personalkostenplanung dann auch geführt. Und er hat mir freudestrahlend in der 2. oder 3. Woche hat er gesagt, so, und jetzt zeige ich dir mal unsere unser Planungstool. Und hat mir ein Excel-Sheet gezeigt, was er aufgebaut, entwickelt, weitergeführt hat, was so detailliert war. Wirklich, man konnte damit eine tolle Planung machen, wenn man denn bei 200 Mitarbeitern, bei 6 bis 7 Gehaltsbestandteilen und entsprechend einer 3-Jahres-Planung noch irgendwie den Überblick behalten hat. Er konnte das, weil er die Excel entsprechend geführt hat, entwickelt hat. Ich war maßlos überfordert. Also ich hätte mich allein da, bis ich mich reingearbeitet hätte in diese Systematik, hätte ewig gedauert und dann war es nicht effizient. Und dann war für mich relativ schnell klar, ich brauche eine Lösung. Und bin dann eben reingegangen, habe gesagt, ich arbeite mich nicht in die Excel rein, sondern bin dann auf Jakob und seine Kollegen zugekommen, habe gesagt, hey, das könnte genau die Lösung sein. Und das Schöne, was wir dann eben hatten, war nicht mehr dieses Back and Forth, ich schicke irgendwelche Excel-Versionen, Planung V1.4 und dann kommt von 3 Abteilungsleiters wieder zurück, sondern wir haben es dann wirklich zum Jahresende schon so aufgesetzt, das rechte System in Basco hat gepasst. Wir haben tatsächlich den kompletten Planungszyklus dann Jahresende schon drin gehabt. Mit Kollegen konnten selber in ihre Abteilungen reinschauen, sind reingegangen und haben wirklich mal selbst planen können. Und das war nicht mehr dieses, ich weiß gar nicht, was das für Auswirkungen hat, sondern du hast eine tatsächliche Budgetverantwortung gehabt. Das ging super schnell. Und jetzt mittlerweile standardmäßig, ich gucke in die Daten rein, schaue, wo stehen wir denn tatsächlich gerade, gebe ein Feedback. Jedes Mal, wenn unterjährig irgendwelche Wünsche kommen, die ja dann immer kommen, das heißt, man ist sehr rigoros in der Personalkostenplanung, wir müssen sparen. Und spätestens im März hast du dann die ersten 3 wieder hier stehen, die sagen, aber vielleicht müssen wir doch nicht ganz so sparen. Kann ich dann immer sehr, sehr schnell Auswirkungen zeigen. Und das ist halt auch super, dass man wirklich auf den Bereich runtergebrochen dann am Live-System das Ganze dann darstellt. Was würde es denn bedeuten, wenn ich den jetzt noch mit reinnehme?
Und ich nehme an, rein vom personellen Blick geht ja wahrscheinlich alles. Also von Aushilfen über Studierende, über Festangestellte, natürlich jeglichen Couleurs, Arbeitszeitmodelle. Geht das auch so weit mit Freelancern, frage ich mich gerade schon.
Ich meine, Jakob, ist natürlich am schönsten, ich höre am liebsten hier einfach zu. Also,
nee, du musst mitmachen.
Das ist gut erklärt, das macht richtig Spaß. Genau, also es ist komplett im Endeffekt unabhängig von der Art des Mitarbeitenden. Das ist ja auch im Endeffekt so ein bisschen was Sebastian gerade gesagt hat, ne? Also dass man wirklich in diese Detailtiefe reingehen kann. Nicht alles ist eine Art von Mitarbeitenden, sondern es gibt unterschiedliche. Es gibt unterschiedliche Vergütungsmodelle, es gibt unterschiedliche Arbeitsmodelle und dass man das eben auch klar klassifizieren kann und dann auch verstehen kann, okay, wie entwickeln sich denn zum Beispiel die Kosten in diesem einen Segment im Vergleich zu dem anderen. Ja. Also genau das ist so ein bisschen auch das Thema. Und das ist auch, glaube ich, so diese 2 Bereiche, wenn man irgendwie so ganz grob auf das Thema Planung, man sagt ja mal Personalkostenplanung, aber wir sehen da immer so 2 große Bereiche. Und das eine ist wirklich diese Planung. Das heißt, bei den meisten Firmen ein konsolidierter, kollaborativer Effort irgendwie zum Ende des Jahres. Und das andere ist wirklich das Controlling. Also, dass man wirklich auch unterjährig dann eben in der Lage ist zu schauen, ja, ist ja schön und gut. Also genau das, was du gerade meintest, Sebastian, ist ja schön und gut, dass wir hier im Januar was abgesegnet haben. Aber 3 Monate später ändert sich eh immer alles. Und dann wollen wir ja gucken, wie bewegen wir uns denn eigentlich zu diesem einmal festgehaltenen, eingefrorenen Plan. Das ist ja wirklich dieses Controlling. Und da dann in jeder Granularitätsstufe reinzugehen und zu sagen, ist ja okay, wir sind vielleicht 200.000 Euro drüber über unserem Budget für die gesamte Organisation, aber in welchem Bereich liegt das denn genau? Weil so, es ist immer schön zu sagen, irgendwie, wir haben hier einen Delta, aber ein Delta ist immer nur dann auch irgendwie erklärungswürdig, wenn man da auch die Details zu hat. Ne? Und Das, glaube ich, ist sehr schwierig mit den vielen Dimensionen, die dazukommen in Excel und mit einem System einfach relativ simpel.
Ja. Was ich ganz, ganz spannend finde, ist eben das, was du ansprichst mit der Granularität. Das heißt, ich gehe halt mit ein paar Klicks rein und sage, okay, wie sieht es denn mit der variablen Vergütung aus? Und ich habe mir jetzt da ganz viele variable Komponenten mappen lassen, dass ich dann relativ schnell dann auch sagen kann, ah, okay, welche Auswirkung hat das denn? Wenn wir jetzt nur den einen Bonus anpassen würden, wie wirkt sich das denn tatsächlich auf die Gesamtorganisation aus? Oder hatten wir letztes Jahr, was passiert denn, wenn wir einen company-weiten Bonus ausschütten zum Jahresende? Was sind denn die tatsächlichen Kosten? Ja. Da kann ich natürlich irgendwie reingehen und sagen, ich lege das drüber und mache mit einer groben Schätzung und mache hier meine 1,21 SV-Aufschlag nochmal und habe dann irgendeine Zahl. Oder ich habe halt die faktischen Zahlen. Also wo ich wirklich sage, ich roll das über alle aus und dann rechnet mir das Tool auch noch aus, wie viel Sozialversicherung eigentlich fällig wird. Und das sind dann so die Details. Klar kannst du das theoretisch in der Excel machen, aber meistens ist es, so wie es bei uns ist, in einem Management-Meeting, ja, was wäre eigentlich, wenn wir es machen? Wenn ich mich dafür jetzt eine Stunde zurückziehen muss, um das in der Excel zu machen, ist das schlecht. Ansonsten, ne, warte kurz, ich gehe kurz in Vasco rein, tipp das kurz ein, leg das einmal drüber, Szenario, fertig und dann, ja, so und so sieht's aus. Und das ist eigentlich der richtige Mehrwert. Du
wirst smart, smart. Oh Gott, ich will das haben. Also wenn ich an meine alte Corporate-Zeit denke, das waren diese Mammut-Excels, genauso wie ihr das beschreibt. Das war genau das Problem von sehr starr und jahresbezogen und wir wissen natürlich alle, du hast ja unterjährig Schwangerschaften, Sabbatical, Kündigung, Gottes Willen, das hört ja gar nicht auf. Und das habt ihr alles in Echtzeit abrufbar. Und dann sieht das Dashboard wahrscheinlich sogar noch ganz nett aus. Also es ist wahrscheinlich psychologisch sehr viel erfreudiger, als wenn ich auf dem Excel als Tapete schaue. Ne? Das macht ja auch was, nicht zu verkennen. Ne? Und du sagtest gerade ein spannendes Stichwort, Sebastian, das ist ja nicht nur der Charme, dass du das hast oder eure Geschäftsführung, sondern wahrscheinlich eure, wie nennt ihr euch, Abteilungsleitung, Teamleitung, die sehen genau, das auch und tragen dadurch eine ganz andere Eigenverantwortung in diesem Prozess, ne?
Naja, und wenn man sich überlegt, was eigentlich bei so einer Master Excel dann reinkommt, also wenn ich jetzt, ist ja schön, ich kann alles in Excel machen, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich darf ja dem nicht jedem alles zeigen. Das heißt, ich muss meine Master Excel dann wieder zerlegen. Dann habe ich wieder einzelne Tabellenblätter, die dann konsolidiert werden. Gleichzeitig darf ich die aber nicht schreibgeschützt komplett machen und weil dann darf ja nichts eingetragen werden, aber ich muss so viel schützen, dass es nicht zerschossen wird. Das ist noch furchtbar. Und das ist halt bei Vasco, okay, du darfst folgende entweder Department, Kostenstelle oder sonst was sehen. Bitte trag deine Änderungen ein. Ich sehe, dass du Änderungen eingetragen hast und dann sprechen wir drüber. Und dann gibt es eine Konsolidierungsrunde, wo dann wirklich mit jedem Abteilungsleiter nur sein Bereich besprochen wird. Er sieht nur seinen Bereich. Und dann wird das einmal freigegeben, freigeklickt. Gut, Haken dran, kann nicht mehr verändert werden. Er sieht zwar noch, kann aber nicht mehr schreiben. Und am Ende hast du den konsolidierten Plan zusammen. Und das ist Next Level Personalkostenplanung dann wirklich gewesen für uns, weil so viel Admin-Quatsch einfach weggefallen ist, den du sonst immer noch gemacht hast. Also das war
schöne Worte und Zitate und Credits an Basco, an die Idee der Gründung. Ist doch cool. Schön, das zu loben.
Wir haben das tatsächlich auch mal, wir haben das tatsächlich auch mal versucht, so ein bisschen zu quantifizieren, ne? Dieses zwei. Also das eine, das natürlich würde ich sagen, nochmal das größere Argument ist so dieses: Wir reden über wirklich viel Geld und wir reden über Menschen. Und da ist es einfach auch wichtig, sehr detailliert zu arbeiten. Da wollen wir nicht irgendwie so, ja, lasst uns doch mal ganz grob hier irgendwie, genau, mit dem Finger so rechnen. Das finde ich, das ist das eine, was wirklich wichtig ist. Das andere ist auch natürlich diese internen Kapazitäten, die dafür benötigt werden. Also wie viel Zeit da einfach reinfließt. Und ich glaube, häufig hat das so ein bisschen diesen, man macht das zum Ende des Jahres und dann ist man irgendwann durch und dann so, oh, nice, das war und dann vergisst man wieder so ein bisschen, wie ärgerlich das eigentlich ist, weil dann liegt das Thema ja nicht mehr so richtig direkt bei den Abteilungsleitungen. So. Und wir haben das mal so ein bisschen quantifiziert und halt hochgerechnet, wenn man wirklich mehrere auch nochmal Reforecasts macht, Budget Review, wo ja CHRO, wie du es bist, Sebastian, der dann halt nochmal auch die einzelnen Abteilungsleitungen ansprechen muss. Nochmal fragen muss, ja, wie sieht das denn gerade hier bei euch aus? Habe ich hier eigentlich die richtige Datenbasis? Dann wird bei jeder Person immer nochmal so ein bisschen Kapazität benötigt, um diese Fragen zu beantworten. Und wenn sie nicht direkt zu beantworten sind, dann eben auch nochmal nachzurechnen. Ne? Und da reden wir halt wirklich über das Jahr hinweg, über hunderte von Stunden einfach, die da, ne, weil Finance ist involviert, HR ist involviert, die Abteilungsleitung sind involviert, es gibt aber nicht nur eine Abteilung, es gibt, ne, je nach Firmengröße so. Und ja. Genau, deswegen, das ist, glaube ich, schon so, man vergisst schnell im Laufe des Jahres so, wo man eigentlich da immer wieder Berührungspunkte hat mit dem Thema. Mhm. Auch wenn das natürlich nicht, wenn man jetzt irgendwie an seine typischen Personalthemen denkt, das allererste Thema ist, was vielleicht irgendwie einem in den Kopf kommt.
Also was ich immer mal meinen Kunden ja frage in der strategischen Beratung, neben der Kosten- und Controlling-Brille, frage ich eigentlich die für mich persönlich einfache Frage, hey, was habt ihr denn für ein personelles Wachstum 2026 vor? Was habt ihr denn als Planung für 2027, wenn es gut läuft? 2028, so, und dann wird das Eis manchmal ganz schön dünn. Es kommen dann einzelne Zahlen hoch, dann mache ich auch manchmal ein bisschen... Das ist wie Herzblatt so ein bisschen. Kennt ihr die Sendung noch, wo die Menschen getrennt voneinander befragt werden? Dann befrage ich also verschiedene Menschen, da kommen auch verschiedene Zahlen. Ich meine, wenn die einigermaßen in die gleiche Richtung führen, okay. Aber auch da habe ich schon erlebt, wo ich denke, oh Gott, ihr müsst unabhängig jetzt sogar von Excel, ihr müsst überhaupt ja. erstmal miteinander sprechen, wo soll denn die strategische Reise denn hingehen? Wo ist euer Geschäftsmodell, euer Geschäftsinteresse? Wo soll das hinführen? Aber das hast du wahrscheinlich sehr eng verzahnt, Sebastian, bei deiner Grundlogik, verantwortlich zu sein in deiner Rolle auch für die HR-Strategie. Und jetzt war Basco ein Beispiel für dich für gute Digitalisierung, oder? Im Thema Personalplanung und Personalkostenplanung.
Ja, absolut. Mhm. Und allein dieses Sichtbarmachen eigentlich von Auswirkungen, von Entscheidungen, das finde ich halt auch ganz spannend. Das, man glaubt gar nicht, wie viel Aha-Erlebnisse es dann gibt. Was bedeutet es eigentlich, wenn ich unterjährig meine ursprüngliche Planung verändere? Wenn ich mich jetzt unterjährig spontan entscheide, ich hire jetzt nochmal 10 Leute zusätzlich in unterschiedlichen Positionen. Und die hire ich dann, ach, das machen wir im zweiten Halbjahr, weil es lief ja so gut und es ist ja alles super. Und dann habe ich 10 Leute und mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 60.000. Aufs Gesamtjahr wären es ja nur 600.000. Aber es ist ja nur anteilig. Ach, dann sind es ja nur 200.000. Ach, das haben wir locker im Budget. Und dann ziehe ich immer dann Basco raus und sage, wartet mal kurz. Ich mache mal kurz ein Szenario für nächstes Jahr. Und dann gehen die Augen werden so groß. Wieso haben wir denn jetzt nächstes Jahr 1 Million mehr Personalkosten als dieses Jahr? Ich so, ja, weil wir unterjährig den eingestellt haben, den. Und die zahlen wir nächstes Jahr das volle Jahresgehalt, nicht nur anteilig. Und so, und das ist genau dieses Thema. Dieses
Aber weißt du, an was ich gerade auch denken muss? An die Politik und diese Idee der 1.000 Euro. Das könntest du ja jetzt auch sehr schön simulieren.
Das haben wir letztes Jahr tatsächlich gemacht, weil wir uns ja auch entschieden haben, dann da auch mal einen Mitarbeiterbonus auszuzahlen. Was hat das eigentlich für Auswirkungen? Wie kriegen wir es dann rausskaliert und sowas? Das ist das, was ich am Anfang meinte. Genau, das werden wir, wenn dieses Jahr
können tatsächlich... Können wir es uns leisten, ne?
Ja, das ist der Punkt. Das heißt, was heißt es denn eigentlich, das in der Summe auszuschütten? Welche Mitarbeiter betrifft das? Und
okay. Übrigens muss zwischendurch die Daumen drücken. Manchmal wackelt das Internet oder Riverside. Ich hoffe, alle Zuhörenden werden uns sauber hören. Das vielleicht kurz als Side Notice. Mir schwebt gerade noch ein Gedanke vor, wenn ich auch gerade Kunden frage, ne, wie viel Wachstum habt ihr vor, wie viele Menschen? Nehmen wir mal die Kostensache sogar gerade weg. Ich merke auch, ne, fürs Recruiting halte ich es für wichtig zu wissen, wie viele, was für Rollen, was für Senioritäten, was für Profile. Und dann auch in dem Zuge, dass Organisationen lernen zu priorisieren und zu wissen, welche der Rollen sind strategisch mit höherem Impact oder auch mit der Kostenbrille wahrscheinlich, Sebastian, oder? Mit einem auch ja wirtschaftlich sinnvollen Zug. Und dann kann man auch unternehmerisch gemeinsam eine saubere Entscheidung fällen, wenn man jetzt 10 Menschen einstellen möchte. Wie sortiert man die regelrecht? Wann mache ich den einen zuerst und den anderen oder die anderen Ticken später? Anstatt dass alle Hiring Manager gefühlt manchmal alles gleichzeitig wollen und alle sind enormst wichtig. Und das könnte ich mir vorstellen, ist doch mit eurer Logik jetzt auch alles transparent darstellbar, erklärbar. Wir sehen's. Oder es enthebelt doch auch viel fürs Recruiting?
Ja, du kommst zumindest mal wieder an dieses Thema ran, ab wann lohnt sich denn die Stelle? Das heißt, wann werden denn die Kosten wirksam und wann wird tatsächlich der Effekt? Und das ist ja am Ende des Tages immer bei uns Umsatz bzw. Rohertrag oder dann schlussendlich Ergebnis wirksam. Das heißt, wie sehr gehe ich denn jetzt in die Situation und sage, ich investiere jetzt in Personal und es ist zwar die Wunschvorstellung von jedem Hiring-Manager, der am 1.7. anfängt, dann lohnt es sich im August schon. Faktisch ist es aber nicht. Das heißt, du hast immer den Produktivitätsverlust, du hast andere Mitarbeiter, die eingebunden sind, Onboarding etc. Und das dann irgendwo mal zu skalieren und dann zu sagen, okay, du siehst jetzt ganz genau, wo du die Kosten dagegen legst und können wir es uns jetzt in der Situation leisten, dass wir vielleicht einen kleinen Produktivitätsditch haben, gleichzeitig aber die Kosten schon hochsetzen? Macht das Sinn? Ist es gerade so angespannt, dass wir das berücksichtigen müssen? Oder sagen wir, es kann ja auch sein, diese 10 Einstellungen, die sind alle wichtig, die sind alle gleichzeitig notwendig, weil die werden sich alle sofort lohnen.
Ja.
Dann setze ich eine 11. Stelle dazu und sage, dann brauche ich halt noch einen Recruiter. Also das ist aber das ist tatsächlich ein Punkt.
Nee, da rufst ja mich jetzt an, Sebastian. Dann helfe ich dir für den systemischen Aufbau im Recruiting.
Selbstverständlich.
Sehr gut, ja, toll. Jakob, könntest du noch was ergänzen, gerade zum Thema Return on Invest? Also auch das gehört ja, finde ich, viel zu Mythen. Man glaubt, der neue Mitarbeitende wäre direkt amortisiert, schier nach der ersten Woche der Einarbeitung. Dabei ist das deutlichst später. Und da fände ich auch mal spannend, wenn wir Zuhörenden da ein bisschen mehr Insights geben.
Ja, also ich meine, der Return on Invest von jetzt den Mitarbeitenden selbst ist natürlich von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell bei unseren Kunden unterschiedlich. Da ist, glaube ich, jetzt schwer, eine pauschale Aussage zu treffen. Was mir gerade noch zu dem Thema Recruiting eingefallen ist, weil ich stimme dir voll zu, Sarah, dass das ein riesen Connect hat im Endeffekt zu dem ganzen Thema Planung. Ne? Weil im Endeffekt ist es ja so die Operationalisierung dessen, was man sich einmal überlegt hat, was man einstellen möchte. Und dann muss man halt unterjährig wirklich dann auch diese Pläne sozusagen erfüllen. Und wir arbeiten ja mit unterschiedlichen auch Firmengruppen zusammen so. Und es gibt halt auch einige, also auch zum Beispiel, wenn man an München denkt, ne, die Exploration Company zum Beispiel, die wachsen halt in einem unfassbaren Speed, oder auch Paloa, das Unicorn aus Berlin, die nutzen Vasco primär auch wirklich dafür, einen Überblick zu behalten über diese Vielzahl an Planstellen. Ne. Da reden wir darum, dass halt am Ende jedes Jahres sich einmal die Firma verdoppelt hat, einfach an, genau, an Headcount, so. Und da geht's dann wirklich darum zu gucken, okay, welcher Hiring Manager hat eigentlich gerade welche offenen Stellen? Dann nehmen wir dazu noch die Dimension Priorität, was du gerade angesprochen hast. Okay, wie hoch sind die priorisiert? Wer muss denn eventuell hier schneller geheiert werden? Und das kann man dann eben zum einen jeder Hiring Manager selbst oder Hiring Managerin selbst in ihrem System sehen und diese Verantwortung bekommen. Zum anderen aber auch dann eben mit der Person, die das Ganze ownt. Also zum Beispiel so ein Head of Talent, den man dann noch mit in das System reinnehmen kann, um dann einen Überblick zu behalten. Okay, wer hat denn hier eigentlich welchen Vorrang? Also das ist ein super wichtiger Punkt im unterjährigen Bereich, wo natürlich dann so, glaube ich, im Doing vielleicht die Kosten ein bisschen hinten anstehen, weil es darum geht, jetzt einfach hier Personen anzustellen. Aber als natürlich Führungsperson in Sebastian für die gesamte Org muss man, glaube ich, immer beides betrachten. Headcount, FTE oder drei Sachen. Headcount, FTE und Kosten. So. Sonst kriegt man, glaube ich, eine Überraschung rein. Und das System ist auch so designt, dass man da halt immer durchschalten kann durch die Dimensionen. So.
Schlau, schlau, schlau. Ich nehme an, designt auch theoretisch für andere Länder noch oder Thema Gehaltsstruktur und Kostenstruktur in Germany?
Ihr seid auch in anderen Ländern noch tätig, oder Sebastian?
Ja, aber tatsächlich nicht von dem vom Personal selber, aber im Vertriebsbereich natürlich. Mhm. Wir sind mittlerweile im Dachbereich, jetzt gerade unseren Frankreich-Shop gelauncht für das Bereich B2C und wir werden schrittweise jetzt auch in den anderen Ländern noch mehr Business machen. Momentan aber nicht geplant, dass wir dort Personal aufbauen, sondern das machen wir immer noch schön hier aus München raus. Das kriegt man ganz gut hin.
Ja. Made in Germany. Yes. So. Und dann, was ich gerade auch denke, im Punkt Recruiting und Arbeitgeber, Thema Arbeitgeberattraktivität. Viele Menschen gerade jetzt, 2026, suchen ja nach Arbeitgebern auch mit einer gewissen wirtschaftlichen Jobsicherheit. Und ich glaube, sogar so wie ihr arbeitet, wäre was schön, wenn man das zu Teilen auch im Recruiting transparent macht oder teasert. Weil dadurch könnt ihr ja schon eine andere Gewissheit geben. Natürlich kann immer noch passieren, ne, Kompetenzeignung passt nicht oder persönliche Interessen beim Jobfit, ne, gehen auseinander. Aber es dürfte ja bei euch nicht passieren, dass nach Woche 8 völlig vom Himmel fällt, ne? Uns ist das Geld alle gegangen. Wohingegen es ja schon Firmen gibt, leider, das darf man gar nicht schönreden, jetzt muss ich auch aufpassen, mal kurz nicht zu lächeln im Podcast, wo wirklich unternehmerische Fehlentscheidungen im Monat 4, 5 und 6 passieren. Ne? Da wird zwar manchmal, habe ich den Eindruck auch gesagt, na, es lag am Mitarbeitenden, aber ich fürchte eher, das ist oft auch eine unternehmerische Verkettung. Weil man, genau wie du sagst, Jakob, die Übersichten fehlen, die Klarheit fehlen und auch die Konsequenzen daraus vielleicht fehlen. Das gibt dir doch, also ich bin so jemand, weil ich ja eh Schwabe bin, Kostencontrolling, wenn ich das allein schon im Basco visuell sehen würde, das würde mich einfach auch nochmal, weiß nicht, wirklich nochmal anders packen vielleicht. Also nicht, dass es mich eh packt, eine Personalgewinnungsentscheidung sauber und profund zu fällen, aber wenn ich auch noch sehe, oh Gott, wenn das nicht rund läuft, sehen wir das hier demnächst im Basco in der Ampel rot. Kann auch was machen.
Wenn ich da einhaken darf, das ist ja nicht, du siehst es bald in Basco, sondern ich schreibe die Stelle in Personio aus und sofort meckert mich Basco an, hey, du hast hier eine Stelle ausgeschrieben, bitte integrier die doch mal. Also da ist ein Mismatch, die musst du mit in die Planung aufnehmen und dann hast du automatisch dann gleich den Punkt, dass es dann heißt, oh, okay, also dieses Überblick schön. Verlieren. Das ist jetzt bei uns alles, weil es sehr zentral ist. Wir sind 200 Mitarbeiter und es läuft wirklich alles über uns als kleines HR-Team. Das heißt, wir sehen es läuft sowieso über unseren Schreibtisch, dass wir müssen trotzdem, müssten dann manuell noch irgendwelche Zahlen dran packen, das macht Basco für uns. Aber wenn ich mir jetzt in größeren Unternehmen oder Hypergrowth-Unternehmen dann vorstelle, wo genau einfach nur der Businesspartner ist mit der Abteilung dran und dann werden nur 17 Stellen hier ausgeschrieben, 23 hier und da ist kein zentrales System, was das irgendwie aufkumuliert und mal sagt, hey Leute, wenn ihr wirklich alle einstellt, die ihr gerade ausgeschrieben habt, dann steht am Ende diese Zahl, seid ihr euch da sicher? Dass das die Zielsetzung ist. Und das finde ich einen ganz großen Mehrwert. Hier rutscht nichts mehr durch.
Ich find das super spannend, dass du das sagst, Sebastian, weil das ist so ein bisschen auch der Ursprung, wo wir hergekommen sind. Ne? Also vielleicht da so ein bisschen auszuholen. Wir drei Gründer haben uns ja auch kennengelernt bei einem Unternehmen, was so durch mehrere Phasen, so ein Berliner Startup, dann Scale-Up gewesen, was durch Hypergrowth gegangen ist und dann Richtung Profitability und dann an Private Equity verkauft worden. So. Und ist eine SaaS-Firma, die dementsprechend sehr hohen Personalkostenanteil hatte. Und da war eben immer irgendwie so die Frage, vor allem in dieser Hypergrowth-Phase als erstes mit viel Fluktuation. Und das ist ja, Fluktuation ist ja ein Status quo, so bei allen größeren Firmen, einfach gegeben dessen, weil Leute eben in Elternzeiten, in Krankheiten, wie auch immer rutschen, so. Dass man da eben was vergisst, was überblickt, das ist uns damals schon passiert. So. Und dann haben wir gesagt, ich weiß noch ein Gespräch genau mit der Head of Talent, wo sie dann meinte, hier geht es gerade noch, aber ich komme von SumUp, so, und da haben wir so ein krasses Wachstum gehabt, dass wir Leute eingestellt haben, denen wir am ersten Tag wieder kündigen mussten. Ne? Ja. Und dann war so, da waren wir noch in der Anfangsphase. Also wir hatten schon irgendwie so unsere Skizzen und gemerkt, dass das auch sehr aus einer Finance-Perspektive, weil einer meiner Mitgründer aus dem Finance-Team kam damals. Und dann haben wir halt gemerkt, so, da hängt einfach so viel dran. Ich meine, das sind ja Lebensgrundlagen, ne? Wo du dann sagst, hey, Entschuldigung, aber es gibt hier keinen Platz für dich im Unternehmen. Und im Worst Case noch ist man irgendwie umgezogen dafür extra. Genau. In die Stadt. Also das ist ja nicht nur das Geld, was die Firma dann irgendwie
sondern das ist tatsächlich. Das kann Existenzen, um Gottes Willen, ne? Die Konsequenz ist enorm. Ja. Ja, Mensch, richtig, 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 richtig gut. Also eigentlich für jede Unternehmensgröße jeglicher Branche, ich würde mal da einen Blick drauf lenken, mal überlegen, das liebe Excel, Dankeschön, schön und gut, aber Next Level ist möglich und schaut euch den entspannten Sebastian an, ne? Der hat seine Zahlen in den Griff. Der kann das jetzt durchorganisieren.
Ich mache nachher noch meinen Personalkostenrückblick für Q1. Das sind 3 Klicks. Ja.
Ich glaube, was nur natürlich wie immer ganz arg wichtig bleibt in so einem engen Spagat zwischen HR und Kosten, ist die Frage, was habt ihr für Unternehmenswerte? Wofür steht ihr als Arbeitgeber? Mit welcher Identität? Und wie wollt ihr das menschenzentriert fortsetzen? Ne? Und da wird wahrscheinlich auch jede Firma, Jakob, da werdet ihr unterschiedliche Firmen haben, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Die einen eben mehr financial driven und manche wieder vielleicht auch mehr menschlich purpose. Das ist ja dann auch nochmal eine...
Voll, und damit ändert sich auch die Persona, ne, die das System nutzt. Also ich glaube, man sieht auch einfach, dass je nach Firmengröße, je nach Firmenart, Geschäftsmodell, jemand anderes dieses Thema kontrolliert. Also ne, du hast ja gesagt, Sebastian, bei euch bist du's, der die ganze, das ganze Thema eigentlich strategisch aufgesetzt hat, auch betreut, so, und dann halt eben Teile delegiert. Mhm. Aber in anderen Teams ist der oder die CFO oder ein eigenes HR-Controlling-Team, wenn man schon größer ist, ne? Also da, das ist super unterschiedlich und damit ändert sich genau, wie du sagst, Sarah, auch dann die Perspektive, mit der man auf dieses Thema blickt, ne? Und was man dann natürlich auch anknüpft an das Ganze. Geht man da eher dann in eine Profitability-Analyse, was irgendwie aus Controlling herausgetrieben ist, im nächsten Schritt, oder nutzt man diese Insights, um dann eher zu gucken, welche Senioritätslevel haben wir hier eigentlich im Durchschnitt, wo können wir eventuell nochmal die Fairness in der Gehaltszahlung anpassen. Ne? Also
das wäre wahrscheinlich jetzt die nächste Podcast-Folge. Entgelttransparenzgesetz nehme ich an, ist etwas, mit dem ihr umgehen könntet, aber das vertagen. Da habe ich jetzt auch, ehrlicherweise.
Aber jetzt muss ich einmal ganz kurz einhaken, weil du gesagt hast, wenn HR oder so Unterton, wenn HR dieses Personalkostencontrolling hat, dann sind die menschlichen Themen im Vordergrund und wenn Finance dann ist anders. Mein Finance-Team hat durchaus eine menschliche Seite und ich kann durchaus auch sehr zahlengetrieben sein, aber
danke, dass du das sagst, Sebastian, soll das nicht rüberkommen.
Am Ende Individuum abhängig, ne? Und was die Unternehmensstrategie auch vorgibt, das lenkt ja dann schon entsprechend, Okay, wir laufen schon zum Ende und ich möchte euch noch meine Lieblingsfrage stellen, weil ja mein Podcast heißt Mitarbeiter gewinnen, die bleiben. Sebastian, an deine Rolle gerichtet und Jakob, auch du mit deiner Historiengeschichte. Was wäre denn so für euch noch so der Tipp, den ihr hier gerne loswerden möchtet?
Ich fange mal an, Jakob. Bei mir ist es Authentizität und Transparenz. Das ist Ich erlebe das immer wieder, wenn man im Recruiting-Prozess die schöne heile Welt malt und hinterher kommt dann der Mitarbeiter hier hin, der erste Tag geht noch, die erste Woche und dann so, was ist denn hier eigentlich los? Das ist totaler Käse, also das bringt überhaupt nichts. Und ich bin im Bewerbungsprozess, wenn ich da selber auch in den Gesprächen bin, ich bin brutal ehrlich. Und es gibt ja irgendeinen Grund, warum ich jemanden neuen suche. Entweder ist jemand gegangen, der hat Gründe, warum er gegangen ist. Über die kann man auch sprechen. Und ich werde natürlich auch die Themen bei uns ansprechen, die damit reinkommen. Und wenn ich sage, sorry, der Bereich bei uns ist noch nicht so weit, der ist vielleicht noch da chaotisch oder das ist hier, wir arbeiten gerade da dran, dann gibt das ein realistisches Bild. Und du hast nicht mehr das Thema, dass du dann so dieses böse Erwachen hast. Du schreckst vielleicht den einen oder anderen ab. Aber der wäre eh nicht glücklich geworden. Und das ist der Punkt.
Also man darf Bernd das Brot ruhig mal beim Namen nennen. Gut. Da haben wir wieder einen Schlenker zum Beginn des Podcasts. Ja, und Authentizität und Transparenz, Mensch. Wo ein Wille wäre es schön einfach, ne? Ist ja umsetzbar. Kostet kein Geld und kein Tool. Und wir könnten, oder du tust es eh schon Tag ein, Tag aus, aber andere Menschen können es auch ab heute tun. Ja, was sagst du?
Ja, also ich denke da immer gerne irgendwie so daran zurück, was mir wichtig gewesen wäre, wo ich irgendwie in unterschiedlichen Jobs gearbeitet habe als Arbeitnehmender. Und ich finde, ich habe mal dann am meisten gebrannt und das war mir am wichtigsten. Und vielleicht war mir das anfangs noch nicht so direkt klar, aber jetzt auch irgendwie als Arbeitgeber wird mir das immer klarer, ist dieses so, ich möchte verstehen, welchen Sinn meine Arbeit macht. Ne? Also, dass ich einfach zur Arbeit gehe und weiß, warum helfe ich hier eigentlich mit meiner Arbeitszeit. Ne? Also, dass man hat einfach so eine gewisse Anzahl an Stunden pro Woche und die sollte man, finde ich, auch für das Thema irgendwie allokieren, auf das man Bock hat, wo man was bewegen kann. Und ich finde, das ist super wichtig. Das ist für mich so der Tipp, gebt als Führungskraft, als Gründer, Gründerin einfach eine ganz klare Darstellung, was bewegt ihr hier eigentlich? Und das muss ja nicht heißen, dass wir irgendwie mit dem Unternehmen jetzt hier, ich weiß es nicht, die Klimakrise bewältigen als ein Unternehmen alleine, ne? Sondern das, ich glaube, so ein Gespräch wie jetzt hier gerade zeigt das ja auch. In einem Tech-Unternehmen könnt ihr so unfassbar einfach helfen mit der Entwicklung, die ihr der Firma im Endeffekt helft, in Firmen zum Beispiel dann Kosten zu sparen oder eben dort Transparenz zu schaffen, die unheimlich wichtig ist für die ganzen Angestellten dort. Und das finde ich immer total, total wichtig, dass man das klar rüberbringt und dass man da auch idealerweise proaktiv als Führungskraft drauf zu sprechen kommt, aber als Arbeitnehmer halt nachfragt und sagt, hey, warum genau wollt ihr mich eigentlich?
Ja. Oh, bitte, auch zum Nachahmen empfohlen und schöner Satz gerade von dir mit Arbeitszeit, dass man weiß, wofür. Ich finde auch, danke für eure Lebenszeit hier im Podcast. Auch das ist ja eine extra Meile und nochmal was weitertragen. Dafür möchte ich echt auch schon mal Danke sagen. Und jetzt kommen wir zu einer kleinen Anekdote noch zum Ende. Ich durfte den Sebastian ja über den Jakob kennenlernen, also erst Jakob, dann kam der Schlenker rüber zu dir, Sebastian Heck. Und dann hatten wir uns im Vorgespräch so ein bisschen unterhalten und kennengelernt und wir haben gemerkt, wir haben eine Initiative, die unterstützt der Sebastian immer sehr gerne und ich auch. Deswegen wollen wir am Schluss jetzt hier noch ein bisschen Werbung machen für Sebastian, du darfst erzählen.
Love HR, Hate Racism. Ich habe das vor anderthalb, zwei Jahren ist diese Initiative mir über den Weg gelaufen. Genau. Ich habe leider meinen Pulli heute nicht an, aber den habe ich mir auch sofort geholt. Ich finde die Initiative einfach genial. Es ist ganz, ganz wichtig, sich da das bewusst zu machen. Ob man jetzt wie ich in einem Unternehmen arbeitet, wo viele, viele Nationalitäten zusammen sind auf engstem Raum, wo sowas überhaupt keinen Platz hat und auch niemals Platz haben sollte, ist das auch in allen anderen Bereichen einfach total wichtig, dass man das Thema einfach immer wieder im Hinterkopf behält.
Ja, wirklich. Also wir können es nicht oft genug, glaube ich, rausrufen und immer wieder Werbung machen. Wir hatten sogar echt einen Kalendereintrag. Heute das Love HR Hate Racism T-Shirt tragen oder ich mache ja gerne auch in meinen Trainings, verlose ich immer mal die Tasse oder ein T-Shirt. Also wirklich spread the world. Von daher, absolut. Danke dafür. Hab mich sehr gefreut, dass wir uns so in der Runde kennengelernt haben und ich hoffe, alle Zuhörenden nehmen heute wieder verschiedenste Gedanken mit, von weg von Excel auf strategische Ebene. Und wenn ihr da Fragen habt, geht auf Sebastian zu, geht auf Jakob zu, geht auf mich zu. Wir sind Menschen, wir sind ansprechbar. Man darf uns schreiben und bei LinkedIn aufsuchen. Also da helfen wir, glaube ich, gerne, dieses Wissen weiterzutragen. Also vielen Dank in diesem Sinne.
Danke dir, Sarah.
Danke, Sarah.
Danke, hat Spaß gemacht. Genau. Ja. Danke euch. Ciao. Genau, bleibt gesund. Tschüss zusammen.